Google ist eine Blackbox und seit Jahren hat niemand reinschauen können, wie der Google-Algorithmus wirklich funktioniert und unsere Rankings produziert. Aber vor einigen Monaten gab es einen Riesenleak und Dokumente sind veröffentlicht worden, die eigentlich geheim sind. Und die schauen wir uns heute an. Wir schauen hinter die Kulissen, wir schauen hinten rein, was bei Google wirklich funktioniert, wie funktioniert das Ranking wirklich. Und da habe ich Johann dabei, der total tief drin ist. Und das ist wirklich das Geheimwissen, was eure Rankings nach vorne bringt, womit ihr profitieren könnt mit eurer Firma und eurem Unternehmen, dass ihr ja versteht erstmal, wie Rankings funktionieren und wisst, dass es einfach heute noch relevant ist, besonders auch in Zeiten von AI-Rankings, dass in Wirklichkeit nämlich die Treiber von Rankings auch in den AI-Suchmaschinen, Suchmaschinenoptimierung auf Google ist. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Podcast und los geht's.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital-Marketing-Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, mein Name ist Timon Hartung, Gründer und Geschäftsführer der Voxo Technologieberatung. Wir sind auch Spezialisten für SEO und AI und ich habe mit mir heute einen wirklich besonderen Gast, den ich ja auch schon in der Einleitung angekündigt habe, und zwar Johann von Hülsen, und er ist auch Gründer und vor allem auch Geschäftsführer von der Wingman Online Marketing Agentur und Beratung. Und das Schöne dabei, er ist auch schon jahrelanger technischer SEO-Experte und natürlich jetzt auch in der AI-Welt. Aber Johann, so geil, dass du da bist und du bist ja auch Speaker auf diesem X Advanced. Aber ich lasse dich selbst einfach mal kurz vorstellen, weil ich glaube, da ist noch so viel, was ich nicht sagen konnte, dass du dich einfach mal selber kurz vorstellst und sagst, was du so machst, was du gemacht hast und was jetzt gerade so auch deine Lieblingsthemen sind.
Mhm. Ich bin Johann, hast du schon gesagt, vielen Dank. Ich habe die Wingman vor inzwischen 12 Jahren gegründet. Das Wow. kann ich mir ganz gut merken, weil die Firma nur ein halbes Jahr älter ist als meine älteste Tochter.
Oh, wow.
Das ist ganz praktisch. Noch praktischer wäre es, wenn man es zur Hochzeit gründen würde. Aber man kann ja sich nicht alles aussuchen. Manchmal spielen Zufälle im Leben halt entsprechend anders. Genau, ich bin mit Leib und Seele nicht nur Vater entsprechend, sondern auch SEO. Komme aus dem technischen SEO, so ein bisschen aus der Datenwelt. Hab früher geglaubt, dass Online-Marketing total geil ist, weil wir alles messen können. Dann habe ich gelernt, alles, was wir messen, ist am Ende irgendwie doch nicht so richtig, wie wir uns das gedacht haben, sondern alles auch nur irgendwelche Näherungswerte.
Ja, stimmt.
Und aus dieser Unsicherheit, die daraus entstanden ist, habe ich mich dann ein bisschen ins Strategische reingerobbt und das total praktisch zu einem Zeitpunkt, als Google angefangen hat, unfreiwillig offen zu werden, was denn so die vorhandenen Daten und Arbeitsweisen bei Google angeht, und habe mir dann den Leak entsprechend nochmal intensiver angeguckt. Und jetzt mit dem AI-Thema kommt so viel zusammen. Ich bin ein sehr deutscher SEO, das heißt, ich kratze nicht gerne an der Oberfläche, sondern ich versuche die Dinge dann wirklich zu verstehen. Und das unterscheidet uns, glaube ich, ein bisschen als Branche in Deutschland oder Spezifikum in Deutschland von anderen Regionen in der Welt, wo es sehr schnelle Schlagzeilen, aber wenig Substanz ist. Und ich finde das ganz toll, dass wir hier doch eine sehr breite Community haben, die sehr gerne tief reingeht und guckt, dass die Dinge dann richtig gemacht werden und nicht nur darüber erzählt, was irgendwie cool wäre.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch sicherlich etwas sehr Besonderes. Und ich durfte auch letztens in die polnische SEO-Bubble reinschauen, über ein paar andere Kollegen, manchmal in die französische SEO-Bubble und auch selber ein bisschen in die spanische SEO-Bubble. Die funktionieren alle sehr unterschiedlich tatsächlich. Und die französische und deutsche Bubble haben, glaube ich, sehr wenig Kontakt. Und die amerikanische SEO-Bubble ist dann nochmal eine ganz andere. Aber ich muss auch sagen, wir Deutschen sind dann doch sehr nerdig, sehr ingenieursgetrieben, möchte ich mal sagen, gehen dann sehr tief rein, verkopfen uns manchmal auch sehr hart in den Dingen, ja, und fechten dann auch, ich möchte mal sagen, auch auf den kleinsten Battlefeldern dann auch mal die Kämpfe aus, um wirklich da auch Klarheit zu haben. Aber das macht es auch so spannend. Und deswegen ist ja auch so spannend, dass wir in das Thema Leak heute reingehen, nämlich den Google Leak, weil ich glaube, dass es also sind ja mehrere Leute beteiligt, wegen diesen Leak wirklich aufgedeckt haben. Also die Daten kamen ja von einer Person, aber dann ein paar richtig gute SEOs, die es aufgedeckt haben. Und das ging ja wirklich weltweit. Dann von New York aus mit Mike King bis nach Australien mit Dan Petrovic, der gerade keine Zeit hatte und das dann abgegeben hat. Und so bist du ja dann auch da reingerutscht in die Gruppe. Und ist super spannend. Deswegen lass uns mal kurz recappen. Was ist da eigentlich mit dem Leak passiert? Und warum ist das eigentlich so signifikant und warum spricht da eigentlich gar keiner drüber gerade? Weil das ist eigentlich das Krasseste, was in den letzten 15 Jahren passiert ist. Ja,
Genau, also fangen wir mit dem ersten Teil an. Was ist denn eigentlich passiert? Durch einen dummen technischen Konfigurationsfehler ist Google ein Teil der Dokumentation, der internen Dokumentation abhanden gekommen. Und das ist jetzt eigentlich total unspektakulär, wenn man sich das anguckt, was da abhanden gekommen ist, weil es steht nicht drin, wie der Ranking-Algorithmus funktioniert. Es steht auch nicht drin, wie die Gewichtung von einzelnen Signalen ist oder sowas. Also das, was am Ende das Ranking wirklich ausmacht, das steht nicht in dem Leak. Was aber drin steht, ist, welche Datenstrukturen Google eigentlich abgespeichert hat, an ganz vielen verschiedenen Punkten. Also teilweise aus dem Google My Business Kontext, teilweise aus dem organischen Index, teilweise für Google Discover, teilweise so, also für alle möglichen Verticals sind da, nicht für alle möglichen, aber für viele sind da Dinge drin. Aber halt nur die Datenstrukturen. Also es wird zum Beispiel abgespeichert, was ein Seitentitel ist. So, und jetzt es steht aber nicht drin, was mit dem Seitentitel gemacht wird. Okay. Aber dadurch, wie dieser Datenpunkt Seitentitel im Verhältnis zu anderen Sachen steht, daraus kann man dann Ableitungen ziehen und muss sich durchfühlen. Und das ist relativ anstrengend, weil das insgesamt 14.000 Einzelseiten mit Attributen sind oder 14.000 Attribute, das heißt einzelne Datenpunkte mit manchmal stehen da ein paar Sätze Dokumentation. Meistens steht da halt nur, wie es heißt. So, und dann kann man halt ein bisschen raten oder viele haben auch die KI raten lassen, was denn das heißen könnte mit durchwachsenen Ergebnissen. Manchmal war es ganz gut. Manchmal fehlte dann der KI-Wissen oder hat halt, wie KI das gerne macht. Sie versucht halt gerne, ein Ergebnis zu produzieren, auch wenn man keine Ahnung hat.
Ja.
Wenn wir jetzt den Vorurteilen irgendwie der SEO-Branche, die wir eben mal ganz kurz gestriffen haben, weitergehen, dann neigen auch manchmal Menschen dazu,
natürlich
sehr vorschnell irgendwie Schlüsse zu ziehen. Und das ist auch mit dem Leak dann passiert, ne? Also wo dann alle gesagt haben, oh, guck mal, es steht drin, dass Links ausgewertet werden, also brauchen wir mehr Link-Building. Und das andere waren dann, guck mal, es gibt ganz viel Crawling-Infrastruktur, ist Crawling das Wichtigste? Und jeder hat irgendwie geguckt, wie so die eigenen Vorurteile ein bisschen bestätigt werden.
Ja, genau. Self-fulfilling Prophecy.
Genau, das war so die ersten Wochen, als viel gemacht wurde zu dem Leak, war das sehr sehr aufschlussreich oder sehr, sehr spannend zu beobachten. Und das, was ich eigentlich erschreckend finde, ist, dass so nach den ersten 1-2 Monaten nichts Neues mehr dazu publiziert wurde. Also alle haben irgendwie innerhalb von 2, 3, 4, 5 Tagen irgendwie Artikel rausgehauen, was sie Geiles im Leak gefunden haben beim Durchgehen von 14.000 Attributen. Und man hat sich immer gefragt, wann schlafen diese Menschen? Und 2 Monate später schlafen alle nur noch und niemand geht da irgendwie intensiver rein. Und das ist total schade, weil jedes Mal, wenn ich mir das angucke und ich gucke regelmäßig nochmal rein, entdecke ich neue Sachen. Ne? Also Sachen, wo ich da, oh, guck mal, das ist spannend oder hey, das hast du übersehen, das hat vorher nicht zu dir gesprochen und jetzt hast du aus irgendeinem anderen Projekt eine Information und jetzt sprechen diese Daten, die du da siehst, auf einmal zu dir. Das ist total, total spannend zu sehen. Und ich habe neulich ein Buch gelesen, nochmal In the Plex, über ein total schönes Büchlein darüber, wie Google eigentlich gegründet wurde, sich entwickelt hat, entstanden ist und so die ersten 10, 15 Jahre Google-Existenz beschrieben werden. Und dann waren da auf einmal irgendwelche Projektnamen erwähnt in diesem Buch. Und dann hat es wieder Klick gemacht. Mensch, da war doch was im Leak, das so hieß wie dieser Projektname. Und auf einmal kannst du das einordnen und einsortieren und weißt, okay, ah, Ocean, das ist das, wo sie die Bücher gescannt haben. Und da findest du jetzt die, was ist denn eigentlich zu einem einzelnen Buch in dem Google Books Index dann irgendwie drin? Nischenwissen braucht man jetzt nicht so für das handelsübliche SEO-Projekt. Aber da muss man halt wirklich immer weiter reingehen, damit das irgendwie zu einem spricht. Und das macht mir ungeheuer viel Spaß.
Ja, da muss man auch, glaube ich, der Typ für sein, um da so richtig einzusteigen. Ich fand rückblickend auch sehr interessant, dass, also Google, ich dachte, das ist echt der Super-GAU für Google, aber Google hat darauf gar nicht so richtig reagiert und da ist fast weniger passiert als bei dem Yandex-Leak, der ein Jahr vorher war. Mhm. Also Yandex hat ja wirklich auch Teile ihres Algorithmus aus Versehen auch wieder preisgegeben.
Die haben den kompletten Source-Code sich klauen lassen.
Und wenn man jetzt mal, wenn man so ein bisschen in der Historie ist, dann weiß man natürlich, die sehr smart Menschen, die bei Yandex arbeiten, die werden sicherlich sich auch als ein oder andere Mal getroffen haben mit einem, der sehr smart bei Google arbeitet, weil das natürlich, da gibt es jetzt auch nicht so viele Menschen von. Und da wird sicherlich der ein oder andere Algorithmus sehr ähnlich sein. Ja, der wird nicht identisch sein, der wird auch sicherlich von Google nochmal 10x besonderer sein, weil das einfach eine größere Marktdominanz ist. Aber da sind einfach Sachen, die man sehr gut ableiten konnte. Und ich fand, da gab es mehr drüber. Also da war, es war auch nicht super lang und es nutzt jetzt auch irgendwie keiner mehr gefühlt, aber da war gefühlt einfach noch mehr Musik drin. Und ich dachte wirklich für Google, das wird so der Ultra-Super-GAU, jetzt ist alles vorbei, weil sie haben ja zusätzlich auch noch gerade das Verfahren, was läuft, wo Philipp Klöckner ja auch drin ist und da Einsicht hat in diese, ich sag mal, in diese Dateien dort oder mehr oder weniger, dass man in diese Dokumente reinschauen darf, wegen der Antitrust-Klage. Und da dachte ich, jetzt geht's richtig los. Aber nichts. Also das muss man wieder sagen, das Beste für die war einfach nichts zu tun und es ist auch nichts passiert.
Ja, es ist so Streisand-Effekt. Ne?
Ja.
Also je mehr wir dann dazu machen und versuchen, es klein zu halten, desto höher wird es dann am Ende gekocht. Und ich glaube, da gibt es so zwei Punkte, die total spannend sind. Es ist ja nicht der erste Leak, der Google passiert ist. Ist sicherlich irgendwie einer der größeren. Aber 2019 gab es tatsächlich auch einen, wo so ein Verrückter, der bei Google gearbeitet hat, ein paar Dokumente rausgetragen hat, um zu belegen, dass Google eine Anti-Trump-Agenda verfolgt. Ach, krass. Was die Dokumente überhaupt nicht belegen. Und ich habe die damals gesehen, als das rauskam, und hatte mir diesen Leak irgendwie, den hat der Typ ja auch ins Internet gestellt, angesehen. Es war auch, ja gut, okay, mal durchgewühlt, ja, langweilig, hier ist ein Lebenslauf von irgendeinem Google-Typen, naja, so, was soll's, und hier ist irgendwie so ein Teil von interner Dokumentation, Twiddler, verstehe ich nicht.
Twiddler, genau.
So, und dann guckst du dir das, oder habe ich mir das ein Jahr oder zwei später nochmal angeguckt, und dachte, Moment, also irgendwie, da war doch was und hatte so einen Punkt, der mich irgendwie da zugeführt hat, mir das nochmal anzugucken und denk, krass. Also hier ist die Dokumentation, wie das Re-Ranking funktioniert.
Genau.
Vom Systemaufbau mit Beispielen. Und wir als SEO sitzen da theoretisch drauf und es hat niemand was dazu gemacht. Und da ist die komplette Dokumentation für wie Google News oder ein Teil der Dokumentation, wie Google News und Google organisch irgendwie zusammenarbeiten und Informationen austauschen und wie so Realtime-Suchergebnismanipulationen funktionieren soll und teilweise sogar wie Spam und Penalties funktionieren. Und das steht public im Internet.
Krass, ne?
Und die Leute, die sich irgendwie mit Suche auskennen, naja, entweder haben sie es gelesen, verstanden und für sich behalten, weil es ein Wettbewerbsvorteil ist, oder sie haben es nicht verstanden oder nicht gesehen oder sich nicht die Zeit genommen, da reinzuwühlen. Und das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis, auf diesen Sachen nicht so nicht so oberflächlich dran, sondern das immer mal wieder sich solche Sachen auch vorzunehmen, weil wie mit einem guten Buch, ne? Also richtig gute Bücher kannst du mehrfach lesen und wenn du sie zu unterschiedlichen Zeiten in deinem Leben liest, dann sprechen sie auch anders zu dir und dann hast du wieder neue Erfahrungen gewonnen. Und ähnlich ist es mit dem Leak entsprechend auch. Ich glaube, ein großer Unterschied zwischen dem Yandex-Leak und dem Google-Leak ist, ich habe mir auch den Yandex-Leak angeguckt, intensiver. Aber das war total mühsam. Den ganzen Krempel übersetzen musstest, dann war es irgendwie viel zu viel Zeug, weil ja wirklich das komplette Unternehmens, also alles war da irgendwie mit drin. Aber wir haben mehr drüber gesprochen, glaube ich, weil so die komplette Pipeline da war und man musste weniger Mutmaßungen am Ende gehen, wie es funktioniert. Und Das war noch quasi vor der AI. Weswegen man irgendwie Zeit hatte, drüber zu sprechen und nicht so getrieben war von, oh, ChatGPT 3.5 wird 4, wird 5 und nein, jetzt kommt Perplexity. Nein, Perplexity kommt doch nicht. Copilot ist jetzt das Ding und nein. Und oh, wir haben hier ein neues Coding-Modell und wir haben hier dies und jenes und ah, guck mal, was für ein Workflow. Und also, womit wir uns gerade viel Zeit, wenn man meinem LinkedIn-Stream glauben mag, wir alle viel Zeit verbringen,
ja, genau.
War halt weniger dominant.
So. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Du hast jetzt gerade auch die Twiddlers erwähnt. Das ist auch ein wirklich spannendes Thema. Die Twiddlers, wenn du magst, kannst du ja gerne mal erklären, was die machen, weil das ist ein schöner Begriff und ich finde, das ist auch so ein schöner kleiner Ausgriff, der auch für die Zuhörer sehr greifbar ist. Besonders, wenn man sich den Leak anhört und auch diesen ersten Leak, weil das ist so das Thema, was so einzigartig ist, finde ich da auch.
Ja, also wenn man verstehen möchte, wie ein Ranking zustande kommt und wir das reverse engineeren, dann durchläuft das Ranking verschiedene Phasen. Und das erste ist natürlich, dass Google einen Inhalt oder eine URL finden muss. Dann müssen sie die crawlen und in den Index schreiben. Ein Inhalt, der nicht im Index ist, kann mit Ausnahmen, ne, nicht im Suchergebnis am Ende auftauchen, weil er nicht vorhanden ist.
Ja.
Und das Zweite, was man verstehen muss, ist, dass Google ja nicht URLs im Index aufnimmt, sondern Dokumente. Das heißt, irgendwie die Worte, das Ganze in Tokens zerlegt, in einzelne Worte und dann die Worte in Listen schreibt. Und wenn wir jetzt nach einem Begriff suchen, keine Ahnung, SMX Advanced, dann guckt Google halt in der Liste, was für Dokumente habe ich denn zu SMX und was für Dokumente habe ich zu Advanced, dann schmeiße ich die zusammen und dann gucke ich mal, wie ich daraus ein Ranking baue. So einen ganz einfachen Weg. Ja. Und dieses Ranking ist dann objektiv richtig, weil du hast eine Reihenfolge gebaut über die Dokumente, die am relevantesten erscheinen auf Basis ihres Inhalts. Möglicherweise auch auf Basis von externen Referenzen. Aber was komplett fehlt, ist das Thema beispielsweise User Engagement. Also welche Seiten werden aktuell von Usern häufig aufgerufen und welche nicht.
Ja.
Und das willst du eigentlich drin haben, weil das dieser Google nennt es Secret Source quasi ist, also die magische Substanz, die ihr Ranking halt so viel verbessert, weil Antitrust-Verfahren, das du auch schon erwähnt hast, da gibt es dieses wundervolle Slide, dass wenn man es gesehen hat, wird man es nie vergessen, weil da so ein ganz alberner Zauberhut drauf ist. Und da sagen sie, wir verstehen nicht wirklich Dokumente, wir faken dieses Verständnis von Dokumenten nur. Wir können zwar sehen, welche Worte drauf sind und wir können sehen, was andere über das Dokument sagen, aber wir wissen nicht, was User über das Dokument sagen.
Ja.
Und was unser Ranking wirklich verbessert, ist, dass wir uns angucken, wie sich User mit den Ergebnissen entsprechend verhalten und wie die aufrufen und benutzen. Und das wird am Ende beispielsweise über einen Twiddler reingegossen. Das heißt, du nimmst das Ranking, das aus dem Index rauspurzelt mit den Top 100 Ergebnissen oder 1000 Ergebnissen, wie auch immer. Und dann tunst du dieses nochmal und sagst, okay, welche dieser Seiten laden besonders schnell? Welche dieser Seiten haben besonders viele User in den letzten 2 Monaten bekommen? Welche dieser Seiten, ah Mist, ich habe jetzt 3 Ergebnisse von derselben Domain auf Position 1, 2 und 3, aber die Suchanfrage ist gar nicht gebrandet auf diese Domain. Vielleicht sollte ich die ein bisschen auseinanderziehen und nur einen darstellen. So. Und lauter solche Umsortier- und Zusammengruppiergeschichten und das wirkliche Aufbereiten der Ergebnisse, das ist das, was am Ende die Twiddler machen und was dann das Ergebnis produziert, das wir am Ende sehen. Also dass man wirklich sagt, okay, ich zeige jetzt nicht nur dann immer dieselben Dokumente an, sondern ich versuche das auseinanderzuziehen und ein bisschen einzustreuen, wie sich Menschen damit auseinandersetzen. Und warum Google das nicht in den Kernalgorithmus baut, ist auch ganz klar. Je mehr Komplexität du in das ursprüngliche Ranking reinbaust, desto langsamer wird deine Maschine. Weil du das ja immer auf Millionen von Dokumenten dann machst. Und wenn du das nur auf die Top 1000 machst, dann kannst du viel langsamere Operationen durchführen, die dann auch parallelisiert loslaufen, sodass dein Gesamtprozess nicht langsamer wird, aber du trotzdem ein besseres Ergebnis bekommst.
Ja, deswegen sind die Twiddler auch tatsächlich richtig genial, weil du auf die letzten Ergebnisse quasi diese Qualitätserhöhung machst. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es auch so, dass, und deswegen hat Google auch unfassbar geniale Daten, die ersten zwei Ergebnisse sind nicht genau das, was wir wollen. Und du klickst aufs erste Ergebnis, gehst zurück, klickst aufs zweite Ergebnis, gehst zurück, gehst aufs dritte Ergebnis und machst dann 5 Minuten später eine neue Query. Da weiß Google ganz genau, das dritte Ergebnis war das Beste, das hat das, und dann gibt es wieder ein kleines Re-Ranking und vielleicht nach ein paar Wochen ist dann das dritte Ergebnis auf der 2. Also das ist schon sehr, sehr spannend und das ist auch sehr userorientiert, muss man sagen. Und da spielt natürlich der Chrome auch eine große Rolle, muss man auch sagen. Und ich glaube, eine der Sachen, die im Leak vorkamen, und korrigiere mich, falls ich falsch liege, aber dass Google zweimal gesagt hat, nein, wir nutzen den Chrome nur, das ist nur ein Browser, aber dass sie doch die Daten aus dem Chrome verwendet haben, um durchaus Optimierungen durchzuführen.
Ja, also das ist ein Punkt, da kann man sich wahnsinnig freuen oder wundern über die Naivität der SEO-Branche.
Ja, das stimmt auch.
Und ich schließe mich, also es gab lange Zeit diesen, nutzt Google eigentlich User-Daten für das Ranking, ja oder nein, Streit. Und Google hat immer gesagt, nee, wir nutzen das nicht fürs Ranking.
Genau.
Und sie haben auch recht.
Genau, sie nutzen es auch nicht fürs Ranking, aber sie nutzen es.
Sie nutzen es fürs Re-Ranking.
Genau.
So, und in der Google ist das, wird unterschieden zwischen Pre-Ranking und Post-Ranking und ja. Ranking. So, und Pre-Ranking ist halt alles, was bis zur Indexierung passiert. Dann kommt das Ranking. Das heißt, die Daten werden aus dem Index gefischt und in eine Reihenfolge gebracht. Und dann werden die nochmal neu sortiert. Das ist die Post-Ranking-Phase mit den Twiddlern, über die wir gerade gesprochen haben. So, und da kommen dann Nutzerdaten stärker ins Spiel. Von daher haben sie halt nicht gelogen, aber auch nicht so 100% dann entsprechend die Wahrheit gesagt. Das ist fair enough, ne? Also es ist der komparative Vorteil, den sie haben. Und weswegen ich aber sage, so Mensch, die Frage ist doch eigentlich entschieden. Also zum einen gab es ein anderes Antitrust-Verfahren, wo das Wall Street Journal ein paar Sachen gedroppt hat und da stand es schon mal drin, zumindest der Term NAF-Boost. Und wenn man den nachgeschlagen hat und geguckt hat, gibt es andere Patente von anderen Firmen, die erklären, wie das funktioniert. Und dann weiß man, aha, da findet was statt. Das heißt, man hätte das so um 2013, war die Frage eigentlich entschieden. Hat uns nicht davon abgehalten, weiter zu diskutieren, ist ja auch okay.
Stimmt.
Aber spätestens als Google gesagt hat, wir schenken euch Informationen darüber, wie schnell eure Seiten sind in der Google Search Console. Da hätte man doch sagen, Moment, also Google hat einen Browser, der nach Hause schickt, wie schnell diese Seite rendert und kann da bestimmte Werte entsprechend auslesen. Glauben wir wirklich, dass Google so eine Pipeline aufgebaut hat, nur um uns Core Web Vital Daten zur Verfügung zu stellen? Das ist schon ein bisschen naiv.
Total.
Aber am Ende, genau, die Anzeichen waren da und jetzt ist es halt klar, es gibt im Leak tolle Attribute wie Chrome in Total Visits oder Navigation Fractions. Das heißt, Google guckt sich sehr genau an, wie viele Visits hat denn eine Domain insgesamt? Auf welche Seitenbereiche gehen die User stärker und weniger stark? Wie sind so die Bounce Rates und solche Geschichten? Das ist alles, wir wissen nicht, in welcher Form es verwendet, zumindest nicht überall.
Ja.
Aber was wir wissen, ist, dass Google diese Daten erstmal abspeichert und hat. Und wenn wir das zusammennehmen mit dem Antitrust-Verfahren, wo dann tatsächlich ja auch sehr viel über NAF-Boost geredet wurde und transparent gemacht wurde, wissen wir, dass die Daten der letzten 13 Monate gespeichert werden und aufgeteilt nach Mobile Desktop plus Land. Und da kann man dann natürlich schon irgendwie ein bisschen tiefer reingehen und sagen, okay, was passiert denn da und wie verwendet Google diese Daten, um dann entsprechend das Ranking zu tunen.
Ich glaube auch, dass wir da aus der deutschen DSGVO-Brille viel zu naiv sind wirklich und glauben, das würde nie ein Unternehmen machen, weil es ein deutsches Unternehmen wahrscheinlich nicht machen würde, weil die einfach viel zu viel Angst hätten. In den USA sieht es aber einfach mal ganz anders aus und man muss auch einfach sagen, die haben natürlich auch so viel Geld und so viele Anwälte, dass sie auch jedes GDPR Desaster wahrscheinlich auch bekämpfen könnten. Schauen wir uns Meta gerade an, die haben einen VPN gekauft, der anscheinend alle Daten weitergeleitet hat, um herauszufinden, welche Apps werden am meisten genutzt auf allen Telefonen und welche Websites werden besucht, damit sie die dann aufkaufen können, günstig, und haben sogar die Encryption von Snapchat gebrochen durch diesen VPN. Da muss man auch schon sagen, schwierig, ja, denen dann danach noch wirklich zu vertrauen, ja. Deswegen, das sind ja, ist interessant, dass Großkonzerne da auch so entscheiden, aber ja, das ist sehr spannend. Was ist denn für dich so der größte Aha-Effekt gewesen aus dem Leak? Und natürlich wirst du da auch detaillierter drüber sprechen auf der SMX Advanced in Berlin, das auch eine sensationelle Konferenz ist, wo wirklich auch dann, wo man, wir reden ja gerade so über, was ist passiert, so ein paar Basics, und SMX Advanced ist immer die Konferenz, wo es so richtig tief reingeht. So, wo ich sag mal, wo eine normale Konferenz aufhört und wo dann der nächste Level anfängt. Deswegen ist sie auch nicht Basic, sondern Advanced, und so ist auch der Content da gestrickt. Deswegen, wenn ihr jetzt hören wollt, und da spricht der Johann natürlich auch, dann müsst ihr da unbedingt hingehen, und Tickets gibt es natürlich noch, findet im September in Berlin statt, und September oder Anfang Oktober, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, findet es auf jeden Fall in Berlin statt, und richtig genial jedes Jahr in Berlin und natürlich die Veranstaltung in München, die SMX München, immer im März. Genau, aber was war für dich so der wichtigste Leak, der wichtigste Aha-Effekt aus dem Leak? Was hat dich da am meisten beeindruckt?
Also der Teil, der mich, ich bin durch verschiedene Phasen dabei gegangen, aber das, was mir als allererstes ins Auge gesprungen ist, wo ich dachte, wow, Google ist keine Ranking-Maschine, sondern Google ist eine Spam-Rausfilter-Maschine. Also wie viele Einträge es gibt, in denen Google sagt, das ist irgendwas, womit wir wieder Spam identifizieren können. Hier ist eine Möglichkeit, noch mehr Spam zu identifizieren. Da ist ein Indikator, der könnte Spaminess irgendwie anzeigen. Hier ist, wie weit ist denn diese Seite von einem Spam-Cluster entfernt? Und überall, egal was es ist, sind sie dabei, Spam rauszufiltern. Und wieder, am besten versteht man den Leak in Kombination mit dem, was wir irgendwie aus dem Antitrust-Ding gelernt haben. Da gab es eine Notiz, die ging fast ein bisschen unter, aber ich fand den Fakt total spannend, dass Google 400 Milliarden Dokumente im Index abgelegt hat. Also nicht 400 Milliarden URLs, sondern Dokumente. Und was jetzt gerade noch mal neu veröffentlicht wurde, auf der Search Central Live Asia in den letzten Wochen, war, dass sie 40 Milliarden Spam-URLs am Tag rausfiltern.
Krass.
Das heißt, du hast 400 Milliarden Dokumente in deinem Index. Das ist quasi so eine Art Maximum. Ne? Manchmal ist es auch ein bisschen weniger, was indexiert ist. Und wir wissen, ne, wie wir eben schon hatten, um zu ranken, müssen wir indexiert sein, sonst wird das alles nichts.
Genau.
Das heißt, wenn wir neu rein wollen, dann müssen wir uns gegen die 400 Milliarden bereits indexierten Dokumente durchsetzen und müssen mindestens besser sein als das schlechteste Dokument, das da noch irgendwie drin ist. Obwohl dieser Index so groß ist, werden jeden Tag 40 Milliarden neue Spam-Dokumente rausgefiltert. Es ist dieses Verhältnis, das ist, finde ich, so krass.
Das ist so krass.
Alle 10 Tage schmeißt Google einmal die Größe des bestehenden Indexes weg als Spam. Unfassbare Dimension.
Das ist wirklich unfassbare Dimension. Das ist auch das erste Mal, dass ich die Zahlen höre. Das zeigt auch, wie unfassbar viel Spam produziert wird. Also wie viel unfassbar schlechter Content, Duplicate-Content, Malicious-Content da draußen einfach produziert wird und Google uns davor schützt. Das wollte ich eigentlich auch noch mal davor sagen. Wenn man sich es mal genau anschaut, auch mit dem, dass der Chrome auch unsere Daten verwendet, der Google-Index ist schon bis jetzt zu dem Punkt, wo es ChatGPT und Gemini und Perplexity gab, war das schon sehr, sehr gut. Und es ist über die letzten 15 Jahre auch immer jedes Jahr besser geworden. Die Ergebnisse waren schon sehr gut am Ende, muss man einfach mal sagen. Ich sag schon am Ende. Okay, schon hart. Okay.
Jetzt, wo ChatGPT die Ergebnisse von Google benutzt, meinst du?
Ja, ja, also das ist wirklich beeindruckend. Deswegen, ist auch schön, wie du das erklärt hast mit den Listen, weil ich sag mal so, das ist genau das Interessante auch, was die verschiedenen Suchmaschinen unterscheidet, also die AI-Suchmaschinen und die klassischen Suchmaschinen. Klassische Suchmaschine ist Keyword-basiert, also am Ende Keywords mit einem Dokument dran, und die AI-Suchmaschinen, nicht Large Scale, aber sind im Small Scale wirklich semantisch. Und das ist krass. Also das ist wirklich krass.
Ja, wobei sie, also wenn wir jetzt gerade gucken, was ChatGPT 5 jetzt macht, ist ja zu sagen, okay, wir verlassen uns viel weniger auf das Wissen, das in dem Dokument, in unserem Korpus enthalten ist.
Im Foundation Model, ja.
Genau, in dem Modell und versuchen viel mehr auf externe Datenquellen uns zu beziehen und damit wieder auf Suchergebnisse von klassischen Suchmaschinen, was wiederum ich auch total logisch finde, weil es viel, viel schneller und günstiger ist, das zu tun, als dieses mit der Gefahr von Halluzination aus einem Index wieder oder aus einem Modell zurückzubasteln und zu sagen, ja, okay, hier könnte eine Quellenangabe stehen. Der User hat gefragt nach einem Zitat von John Müller, Beispiel, das ich neulich hatte. Ne? Wahrscheinlich würde man das auf Search Engine nennen. Also schreibe ich mal https://searchengineland.com/ ne, irgendwie Artikel/ und dann denke ich mir was aus, was dahinter kommt. Und in dem Fall gab es tatsächlich die URL, aber John Müller und das Zitat kamen halt nicht drin vor, weil Pech beim Raten, ne? Also das finde ich tatsächlich dann auch, also da macht es halt Sinn, um die Qualität hochzuhalten. Und wenn man wirklich bei diesen LLM-Antworten dann guckt, wo führt mich denn die Quellenangabe hin, dann ist es ja oft genug ins Nichts.
Absolut. Also das war auch unser Problem, was wir in der ersten Version unseres internen Linking-Tools hatten. Wir haben interne Linkstrukturen zu optimieren innerhalb der Seite und haben quasi mit großen Linklisten gearbeitet. Und ich möchte mal sagen, ungefähr um den Zeitpunkt ChatGPT 3.5 rum bis 4 sowas, Anfänge von 4. Und das hat auch einfach geraten. Ja. Also ich würde sagen, das 25% der Links gab es einfach nie. Ja, gab es einfach nicht. Konnte man immer crawlen, danach gab es nicht. Und das war natürlich problematisch, deswegen konnte man das in der Form nicht machen. Das ist jetzt schon besser geworden, aber es ist schon sehr interessant, wie erstens die AI krasser People-Pleaser ist, möchte dir immer gerne eine Antwort geben, egal ob richtig oder falsch, oder ich sag mal 70% erfunden. Und sagt auch nicht, ich weiß es nicht, sondern sagt dann, fängt dann an, ja, krass zu halluzinieren. Ja, ist wirklich brutal.
Aber, du hattest ja gefragt, ne? Ich hätte gesagt, so hier verschiedene Stages und Spam war irgendwie der erste Punkt. Der zweite, den ich krass fand, war das ganze Thema NSA und Q-Star, da mal reinzugraben, wo im Endeffekt beschrieben wird oder die Signale zusammengefasst werden, mit denen Google sagt, guck mal, hier ist auch innerhalb einer Domain eine Gruppe von URLs, um die 200, manchmal, vielleicht auch weniger, vielleicht auch mehr, ne, aber so grob, die zu einem Thema gehören. Und die bewerte ich gemeinsam und sage, naja, wenn du irgendwie 50 gute Artikel zum Thema WhatsApp geschrieben hast, dann gehe ich davon aus, die anderen 150, die auch über WhatsApp sind, dass die auch gut sind. Und die kriegen quasi einen Bonus darüber. Und diese Mechanik sich anzugucken und zu schauen, da steckt total viel drin, was dann auch erklärt, ne, helpful content, okay, hier ist ein hoher Anteil von Inhalten, die nicht so gut funktionieren, also muss ich ja gar nicht die gesamte Domain am Ende mehr abstrafen, sondern das, was wir bei den Updates dann vermehrt gesehen haben, es sind einzelne Seitenbereiche oder bestimmte Themencluster, die halt verlieren, und diese Logik da abgebildet zu sehen und welche Signale da reingehen und auch wieder zu sehen, ist da ganz viel, wie verhalten sich die User auf der Seite drinstecken. Also ein Cluster, wenn du 50% Artikel über WhatsApp hast und 50% Artikel über Feuerwehr und dann deine WhatsApp-Artikel den ganzen Traffic bekommen und dein Feuerwehrbereich halt nicht, naja, dann wird der auch nicht so gut ranken wie der WhatsApp-Kram, weil die halt sich auch gegenseitig entsprechend stärken. Das war auch so ein Aha-Erlebnis. Ich dachte, okay, spannend. Also das da reinzugehen, fand ich auch wirklich, wirklich interessant.
Und das bestätigt auch so ein bisschen das Thema Topical Authority und EEAT, also wie das die SEOs quasi zusammengefasst haben, dass wenn man in einem Bereich sehr viel guten Content publiziert, dass dann man dafür auch von Google anerkannt wird, gerankt wird und dafür auch ein besseres Ranking bekommt, als vielleicht auch jemand, der nicht ganz so gute Artikel in dem Bereich geschrieben hat, aber bessere Backlinks hat. Ja, also nur mal so ganz basic.
Genau, oder jemand, der halt den besten Artikel zum Thema geschrieben hat, aber nur einen.
Genau.
und damit irgendwie die Basis fehlt und so ein bisschen die Glaubwürdigkeit, dass du auf einmal den besten Artikel zu diesem Thema schreibst, obwohl du eigentlich über was ganz anderes die ganze Zeit redest, ja, ist dann auch am Ende eine Frage von Wahrscheinlichkeit und im Einzelfall vielleicht unfair, aber im Großen und Ganzen passt es halt. Und ich glaube, das ist so ein Trugschluss, den wir als User und als SEOs ganz häufig haben, dass wir denken, ja Mist, ich weiß genau, da gab es diesen einen Artikel, der so und so funktionierte und ich versuche, den irgendwie rauszufinden und Google hilft mir dabei überhaupt nicht. Je spezifischer ich suche, je detaillierter ich suche, desto schlechter wird das Ergebnis am Ende. Weil Google sagt, naja, ich muss optimieren auf die 99% der Suchanfragen.
Ja.
Und du bist in dem 1%, du weißt genau, was du willst, du bist besonders spezifisch, aber du bist halt nicht der durchschnittliche User, für den diese Maschine gebaut ist.
Ja.
Und dann haben wir immer das Gefühl, dass die Ergebnisse schlechter werden, aber das liegt einfach eher daran, dass unsere Suchanfrage zu advanced ist und dann diese ganzen Systeme, die halt Popularität begünstigen sollen und helfen sollen, dass die User wirklich das finden, was sie erwarten, die werden dann nicht mehr hilfreich, sondern im Gegenteil sorgen halt dafür, dass die subjektive Erfahrung schlechter ist. Und das ist ein Effekt, den sehen wir, glaube ich, auch als SEOs ganz, ganz häufig, dass wir irgendwie denken, ja, nur weil das hier so ist, muss das überall so sein oder das wäre doch gut für alles und so. Nee, Google muss eine Maschine bauen, die auch funktioniert mit einem Tabellenlayout von 2000. Das muss genauso gut funktionieren und der Content genauso gut evaluiert und gewichtet und gewertet werden wie der aktuelle JavaScript-Krempel. Und das muss halt am Ende für alle Seiten passen und austariert werden. Das finde ich tatsächlich auch, sieht man an ganz vielen Stellen, ne, wo dann tatsächlich gibt es teilweise Sachen, wo totale Spezialregelungen drin sind.
Ja.
Wo du, okay, also hier gibt es ein Sondercase für amerikanische wissenschaftliche Veröffentlichungsplattformen. Ja. Spannend. Aber im Großen und Ganzen muss es halt für alles funktionieren und deswegen muss das System halt doch relativ dumm gehalten werden.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann dir ein Beispiel ganz konkret geben. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber es ist bestimmt über schon 10 Jahre her. Man konnte eine Zeit lang sehr, sehr spezifisch auf Google suchen, also wirklich mit richtig Longtail-Queries, also wirklich 5, 6, 7, 8, 9, 10 Worte. Also wirklich sehr detailliert. Und jedes Wort hat das Ergebnis eigentlich besser gemacht. Und dann haben die es umgestellt und haben eigentlich das System verdummt und haben auch lange Queries in Short-Queries umgeformt. Also haben im Prinzip die Longtail-Queries gekillt. Aus einem ganz einfachen Grund. Aus einem ganz einfachen Grund, warum das macht die AI heutzutage ja auch. Die Varianz an Antworten nach hinten raus war einfach gar nicht da. Das heißt, für viele Leute mussten echt 10, 20 Mal suchen, um das perfekte Ergebnis zu finden. Die haben es dann auch gefunden, aber das waren wirklich die 0,1%. Und die anderen haben alle komische Ergebnisse bekommen. Deswegen haben die dann lieber gesagt, eine 10-Wort-Query dummen wir runter auf 3 Worte, auch mit ganz vielen Suggest-Features, ne, dass du das überall anklicken kannst, aber haben die auch in Wirklichkeit eine andere Query gegeben, weil da die Wahrscheinlichkeit der richtigen Antworten viel höher war. Und das macht auch Sinn für alle Leute, die das Ding normal als Consumer nutzen. Und das ist also, das ergibt es fast für alle besser.
Genau, und das ist glaube ich, so ein Aha-Moment, auch wenn man das irgendwie durchgeht. Ah, hier sind irgendwie hier Spezialregelungen und da Spezialregelungen und hier ist nochmal ein Sonderfall und irgendwie ein spezieller Datenpunkt und hier scheint was zum Behandeln von Twitter-Geschichten irgendwie zu sein und da ist irgendwie
Reddit. So.
Aber am Ende muss es halt tatsächlich dann irgendwie für alles funktionieren. Du brauchst globale Regelungen. Und um was richtig Konkretes irgendwie auch zu nennen, eine Sache, die ich total, die mich nachhaltig beschäftigt hat, war eigentlich nur ein kleiner Kommentar in dem Bereich, wo es um Ankertexte geht in dem Leak. Und da sagt Google, naja, wir speichern 10.000 Mal die gleiche Quelldomain plus Ankertext plus Zielseite, also Ziel-URL. Diese 3 Punkte, wenn wir die 10.000 Mal gefunden haben, dann gucken wir uns die nicht näher an, aber wir werten nur die ersten 200 aus. Das heißt, in der internen Verlinkung, weil es nicht differenziert wird zwischen interner und externer Verlinkung an der Stelle, sind auch nur 200 Mal dieselbe Ankertext plus Zielseitenkombination relevant. Und wenn ich mir dann angucke, okay, wie bauen Leute denn Hauptnavigationen und überlegen, wie auch immer noch im Zug von mobilen, Mobile-First-Geschichten, ne? Das ist ja, wenn du dir das handelsübliche Flyout anguckst, ist es ja noch nicht so ganz angekommen. Aber wie viele Links da reingepackt werden oder Footer, in denen dann immer wieder dieselben Links wiederholt werden, einfach weil man der Meinung ist, das wäre irgendwie total hilfreich, fand ich total augenöffnend und hat mich nachhaltig beschäftigt, was denn das eigentlich bedeutet, wenn ich weiterhin oder wenn ich interne Verlinkungen baue, wie kriege ich das denn hin? Und dann ist man nochmal irgendwie, ne, Siloing kennen wir als uralte SEO-Taktik oder Ansatz. Aber warum funktioniert das so gut? Ja, okay, dann ist da ein Teil der Erklärung, warum es auch nichts bringt, wenn ich den Link, den ich in der Hauptnavigation, wenn ich einen Link in die Hauptnavigation mit aufnehme, von einer so ohnehin schon gut verlinkten Seite, dann habe ich nie einen messbaren Impact gehabt und habe mich immer gefragt, naja, okay, dann ist Hauptnavigation gar nicht relevant. Nee, stimmt auch nicht. Aber es ist halt nicht relevant für 200 Mal Ankertext plus Zielseitenkombination. Und das war so ein ganz konkretes Ding, wo ich dachte, oh cool, krass, da kann ich vernünftig mit arbeiten. Ja. Und da kann ich ganz, ganz anders an interne Verlinkungen rangehen, als ich das vielleicht teilweise in der Vergangenheit gemacht habe. Und auch da wieder, ne, okay, merkwürdig, da gibt es einen absoluten Wert von krass, 200 ne? Links.
Eigentlich krass. So? Dass das ein absoluter Wert ist.
Und wenn ich mein Verlinkungsskript, ne, habe ich auch vor ein paar Jahren mal auf der SMX Advanced gezeigt, wie ich so interne Verlinkungen, PageRank-Berechnungen, so solche Geschichten mache. Und da hatte ich eine Funktion drin, wo ich gesagt habe, okay, wenn dieser Link auf 75% aller URLs vorkommt, dann ignorieren wir den mal, weil das site-wide ist. So, genau. Wir nehmen den nur drin, wenn dieser Link mit der CSS-Klasse nicht überall vorkommt und diesem Ankertext und der Zielseite. So. Mhm. Ich dachte, das macht total Sinn, so häufige Links, die offensichtlich Boilerplate sind, entweder abzuwerten oder rauszunehmen. So, ja. Wenn man mal händisch eine PageRank-Berechnung gemacht hat, dann weiß man, jeder Link kostet. Genau. Jeder einzelne Link, den du da drin hast, kostet. Das heißt, du willst eigentlich möglichst wenig Links in deiner Berechnung drin haben, damit sie möglichst viel Aussagekraft haben. Und von daher war ich eigentlich fest davon überzeugt, dass es irgendwie so einen prozentualen Threshold gibt. Und ich dachte, 200? Cool. Macht das Ganze natürlich einfacher.
Ja, klar. Und es zählt aber auch, jeder Footerlink zählt natürlich auch rein. Darf man auch nicht vergessen. Ne? Das heißt, wenn man 1000 Seiten hat und du hast das Ding unten im Footer reingeknallt, dann ist der Ankertext nach 200 Stück verbrannt. Also durch, sagen wir mal, wird er ignoriert.
Genau, wenn also du nicht immer dieselben Links da reinpackst, dann ja, aber man kann ja auch unterschiedliche Links da unten reinpacken. Und tatsächlich auch spannend, es gibt keinen Indikator dafür, dass Google die Position des Links berücksichtigt. Auch interessant,
weil es war ja immer die Idee, dass der Footer schlechter ist als die Header Navigation.
Kann ich so nicht. Also habe ich bisher nichts zu gefunden in dem Leak. So, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, wie man es entsprechend formuliert.
Wenn ja, klar.
Man auf vorne sagt, ja, ich will es immer ganz genau wissen. Und dann muss man so an solchen Stellen natürlich auch genau formulieren. Aber wozu ich was gefunden habe, ist tatsächlich die Größe der Klickfläche. Mhm. Das heißt, die Größe der Klickfläche ist entscheidender als die Position des Links. Auch damit kann man ja irgendwie total cool arbeiten und total deckt sich gut. Tatsächlich auch mit praktischen Erkenntnissen, die ich hatte. Ja, also ich hätte vor ein paar Jahren einen Kunden gehabt, der hat mir glücklicherweise ein Experiment dafür gebaut, weil ein eifriger Mitarbeiter ein großes Banner in die Seite, in die Startseite integriert hat, für die wichtigste Landingpage, aber relativ weit unten. Mhm. Und das Banner hatte keinen umgebenden Text, aber ein Alt-Attribut. Und das Alt-Attribut war 1, 2, 3, 4 Bild oder irgendwie sowas. Also generisch, hatte nichts mit der Zielseite zu tun. Und von der wichtigsten Landingpage stürzen auf einmal die Rankings ab. Krass. Dann sitzt du da und so, krass, woran liegt das? Und bis wir das entdeckt haben, dass es da irgendwie diesen neuen Link gab, hat einen Moment gedauert. Dann haben wir den Link ausgebaut und das Ranking war wieder da. So, was war passiert? Das große Bild, das weiter unten eingebaut war, hat den Ankertext, der oben gesetzt war, entwertet und überschrieben. Das heißt, der wichtigste Link von der Startseite war zwar jetzt wichtiger, weil noch mehr Klickfläche auf der Seite vorhanden war, aber der Ankertext wurde nicht mehr übergeben, sondern war jetzt Bild 1, 2, 3, 4 und nicht mehr total cooles Money-Keyword.
Genau. Das heißt, der Alttext dort an der Stelle immer noch super wichtig tatsächlich und muss einfach mit übergeben werden. Krass, ne? Also das sind auch so Sachen, das macht auch total Sinn aus den, wie 100.000 Websites funktionieren. Die wichtigsten Seiten haben normalerweise die großen Buttons und darauf sollte es auch ranken. Und ich finde ja auch, was ich so spannend finde, ist, Google ist natürlich eine Search Engine, wo wir selber suchen müssen, aber am Ende ist sie auch eine Matching Engine. Und das finde ich, das passt auch immer sehr gut zu den neuen AI-Suchmaschinen. Es geht darum, dass die Person, die gerade sucht, den besten Match für sich findet zu der Information. Und das ist nicht für alle Personen gleich. Das ist unterschiedlich, ja. Wenn eine Person ohne weiteren Kontext nach Auto sucht, kann das ein kleines, ein Mittelklasse oder ein großes Auto sein. So, und das finde ich halt sehr spannend. Und deswegen ist auch wenn man sich die Evolution anschaut, von Telefonbuch zu Google, ist ein sensationeller Schritt der Menschheit gewesen. Und natürlich jetzt zu der nächsten Evolutionsstufe, die noch nicht ganz fertig ist, mit AI-Suche ist noch spannender, weil wir einfach mehr Kontext mitgeben können und tatsächlich diese Maschinen, die gerade das nächste Wort gut raten können, versuchen uns da sehr gute Antworten zu geben. Was sehr interessant ist, zum Beispiel, ich habe eine Sache, die und wir sprechen gleich noch über den Leak noch weiter, aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, Dr. Google ist immer ein Thema gewesen für alle Ärzte und wir arbeiten ja auch sehr viel im Gesundheitsbereich und haben sehr viele Kunden in dem Bereich, deswegen kriegen wir das auch immer sehr hautnah mit. Und oft sind die Kunden, also die Patienten zum Arzt gegangen und die haben das gegoogelt, haben sie gesagt. Ich habe das Google gesucht und oh Gott, jetzt habe ich diese schlimme Krankheit oder diese schlimme Krankheit. Das hat sich jetzt innerhalb der letzten Monate schon krass geändert und die fragen nämlich jetzt alle die AIs und die AIs geben ihnen tatsächlich deutlich bessere Antworten, weil natürlich die Fragestellung viel komplexer ist, die du vorher auf vielen, vielen Seiten zusammensuchen musstest und die Symptome waren immer sehr allgemein gehalten und die Antworten sehr allgemein gehalten, aber ChatGPT und Gemini und so schaffen das natürlich jetzt viel präzisere Antworten zu geben und dadurch passiert einiges gerade in der Gesundheitsbranche, einfach, dass die Kunden kommen mit genaueren Themen zu den Ärzten, aber es ist auch die Varianz an Lösungen ist größer, aber zugleich auch kleiner geworden. Also das ist sehr interessant. Also sind nur Anbieter sichtbar, die auch in AI-Suchmaschinen sichtbar sind. Aber die Lösungsvarianz ist sehr hoch. Auch aus YouTube teilweise mit Lösungsansätzen, wo man halt auch vorsichtig sein muss.
Total. Und genau das Thema vorsichtig sein, ne? Also wenn du siehst, wie viele Leute nicht nur einen guten Freund, sondern auch der Meinung sind, sie hätten einen Therapeuten.
Oh ja.
In ChatGPT gefunden oder setze irgendein anderes System, da ist halt dann auch, du hast vorhin schon gesagt, ne, People Pleaser, also ich will immer eine Antwort geben und ich diene der Zufriedenheit meines Users und rede ihm am Ende auch ein bisschen nach dem Mund. Das ist schon extrem gefährlich, ne? Und da fehlt halt am Ende eine ganze Menge Kontrollinstanz und so. Und von deswegen ich das auch, dass ich noch sehr glücklich bin, dass meine Kids
auf jeden Fall.
Das noch im Wesentlichen zum Bilder generieren benutzen. Ja, lustig. Genau. noch nicht andere Geschichten. So, da muss man echt wirklich vorsichtig sein. Ja.
Wie siehst du denn, du kannst auch gerne noch was vom Leak erzählen, wenn du magst, aber eine Frage hätte ich auf jeden Fall noch, gerade wo wir beim AI-Thema sind. Wie siehst du denn die Entwicklung AI und Google-Suche? Ja, also siehst du dort schon den Shift? Was glaubst du, was passiert da? Also Google hat ja schon eine Relevanz trotzdem behalten, weil mittlerweile auch ChatGPT und natürlich Gemini auf den und Perplexity auch alle auf den Google-Index zurückgreifen, weil er einfach diese 20 Jahre sensationelle Anti-Spam-Erfahrung hat und einfach sehr, sehr gute Ergebnisse liefert. Und deswegen nutzen, das ist ja auch das Witzige, das Foundation Model, ja, das haben sie selber trainiert, da gelten andere Regeln und da sind andere Dokumente drin. Aber dann, wenn sie dann Informationen zusammenfassen wollen, dann greifen sie doch wieder auf den Google-Index zurück, was komplett SEO ist, ja. Also die ersten, ich weiß nicht, Top 20 Rankings werden genommen. Finde ich total spannend. Aber wie siehst du denn da die Zukunft von SEO und AI?
Ja, ich finde tatsächlich auch noch den Punkt total spannend, dass du jetzt gerade überall so neue Spam-Seiten siehst mit irgendwelchen Bestenlisten. Ich habe das selbst im Urlaub gehabt, ne? Irgendwie man geguckt, so Hotels in der Umgebung, in dem Ort, in dem ich war. Und ganz viele komische Bestenlistenportale gezielt, zitiert gesehen in GPTs, die ich so genutzt habe. Und dann sagen wir, okay, krass, da die brauchen echt noch mal ein bisschen mehr Schutzmechanismen.
Ja, haben sie noch nicht.
Nicht nur gegen die Spam-Attacke, sondern gegen alle anderen auch. Und ja. Ich hatte morgen gerade einen Call gehabt, wo auch jemand meinte, ich bin auch froh, dass ich über 15 Jahre SEO-Erfahrung habe, weil alles, was ich damals gemacht habe, kann ich heute wieder auspacken. Je schmutziger, desto besser.
Korrekt.
Und das ist eigentlich dann keine erstrebenswerte Zukunft, weil wie du richtigerweise gesagt hast, ist Google über die letzten 20 Jahre zu, ja. aus genau diesem Grund mussten die halt so gut werden und so viele Seiten aussortieren und so viele Sicherheitsmechanismen und Penalties ja. und so weiter und uns als Seitenbetreiber dahin erziehen, dass wir die Seiten auch entsprechend bauen, weil zu ja. viele von uns halt Schabernack getrieben haben. So.
Absolut.
Und das ist einfach ein Wissensvorsprung, der enorm schwer zu knacken ist, weswegen das aus meiner Sicht total Sinn ergibt, dass man weiterhin da drauf sitzt. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass, also vor einem Jahr oder so haben ja alle gesagt, Google, die kriegen das mit der KI eh nicht auf die Reihe, das ist irgendwie, ne, der ja. Zug ist abgefahren, abgehängt.
Ja, krass, ne?
So, alter Mann, leg dich schlafen.
Ja, genau.
Und jetzt sehen wir, okay, also AI Overviews, das ist ganz schlimm, was die hier machen. So,
also,
ja, okay, geschenkt.
Also Results sind aber gut, ne? Muss man einfach sagen.
Teilweise sind sie auch falsch. So.
Ja,
aber ich freue mich immer, wenn ich was finde, wo ich das dann besser weiß als die Maschine, weil ja. so oft passiert es halt dann doch ja, nicht.
Genau.
Ne? Und dann hast du auf der anderen Seite jetzt die nicht nur die AI Overviews, sondern auch den AI Mode, der irgendwie kommt.
Genau.
Und wir SEOs sind da auch wieder an einer ganz komischen Position. Ne? Also seit ein, zwei Jahren heißt es, oh, Suche ist tot. So. Komischerweise ja. suchen die Menschen immer noch. Dann ja. sage ich, die Leute suchen immer noch, aber sie klicken nicht mehr, weil jetzt die bösen AI-Overviews kommen. Also hat uns Google den Traffic geklaut, obwohl wir vor einem Jahr erzählt haben, dass Suche an sich tot ist, weil diese AI-Maschinen irgendwie das Ganze ja. übernehmen. Und ich glaube, das ganze Thema ist noch nicht auserzählt. Ich bin mir ziemlich sicher, Google hat einfach eine enorme Marktmacht. Einfach die Anzahl der Accounts, die Durchdringung auf Android, all diese Geschichten sind prädestiniert dafür, am Ende das personalisierteste
ja.
AI-System zu bauen, das du machen kannst. Und ich glaube, die fahren einfach tatsächlich gerade auch mit angezogener Handbremse, was das angeht. Und könnten ja. viel mehr, als sie jetzt gerade tun, haben nur Angst, zum einen wegen des Antitrust-Verfahrens, aber zum anderen auch, dass es aktuell noch creepy ist. Ne? Also wenn ja. du überlegst, als Google die Google Glass gestartet hat und alle irgendwie die Glassholes und wie ja, kann man genau. nur eine Brille mit Kamera bauen? Das geht ja irgendwie gar nicht. Und jetzt ist es irgendwie ein Gadget in Sonnenbrillen von irgendwelchen anderen Firmen gebaut. So, und ich glaube, daraus haben sie auch ein bisschen gelernt und sind dann etwas zurückhaltender, was sie auch sein müssen als mal Marktführer und dominantester Player. Und es ist, glaube ich, nicht umsonst, dass jetzt in dem Verfahren gesagt wird, naja, vielleicht muss Google Chrome abgeben.
Ja, genau.
Und sowohl OpenAI als auch Perplexity sofort gesagt haben, wenn die das nicht mehr brauchen, wir würden das nehmen. Ne?
Ja, logisch.
Wir würden es auch als Open Source behalten. Ist okay für uns. Klar, logisch, natürlich.
Natürlich.
So. Und ist es auch logisch, dass die gerade ihre eigenen Browser rausbringen. Für den Fall, dass sie das nicht hinkriegen mit Google. Weil wenn du weißt, wo die Leute sich rumtreiben, was sie in ihren E-Mails haben, wonach sie entsprechend auch außerhalb deines Systems gesucht haben, kannst du natürlich viel bessere Ergebnisse entsprechend bauen, weil du ein viel relevanteres Bild von den Personen entsprechend hast. Und da im Browser, ich weiß nicht, wie viele Tools du noch auf deinem Rechner benutzt, die nicht im Browser stattfinden. Das ist
nicht mehr viel. Fast gar nichts mehr. Also fast gar nicht mehr. Der Browser ist bei mir und vor allem auch durch Chrome, muss man ganz ehrlich sagen, ist der Chrome ist bestimmt schon seit über 10 Jahren mein Haupt-Operating-System. Ja, also das ist, seitdem die diese JavaScript-Engines so gut gebaut haben und seitdem Ajax und React einfach, also vor allem das React-System so verbreitet ist und man SaaS Software quasi im Browser laufen lassen kann. Eine Softwareinstallation ist da gar nicht mehr nötig. Also der Chrome ist bei mir auch der wirklich, ich habe glaube ich 32 GB RAM oder so, der nutzt jeden Tag davon, ich würde sagen 30. Ja. Also das ist echt am
Limit. Ich bin gerade an einem ganz blöden Moment, und zwar war ich leichtsinnig und habe einen zentralen Teil meiner Infrastruktur aufgegeben für ein Experiment. Und habe gesagt, okay, ich setze als Default-Browser auf Arc.
Interessant.
So ein Browser hat ein paar Sachen, die ich total cool finde. Mhm. Automatisches Schließen von Tabs nach 7 Stunden. Wie du einen Tab nicht benutzt hast, wird der geschlossen und kommt in eine Archivliste. Für so einen Tab-Messi wie mich ist das total hilfreich, ja, weil du nicht mehr 100 offene Tabs hast und nicht mehr weißt, wo du irgendwie gestern warst und so.
Ja.
Aber jetzt ist die Entwicklung eigentlich, es war ja auch Chrome-Basis, von daher hast du am Ende nicht viel verloren, dann kannst du alle Plugins alles irgendwie weiter benutzen und so. Jetzt ist die Entwicklung eingestellt, weil die auch irgendein komisches KI-System jetzt irgendwie als Browser rausbringen. Ja. Und jetzt hängst du irgendwie ein bisschen da und jetzt muss ich wieder zurück zu Chrome. Und auf einmal habe ich Schmerzen, weil auf einmal fehlen mir Features, die ich vorher nie vermisst habe. Das ist tatsächlich spannend und es wäre nicht so, es ist wie der Wechsel, wie du schon gesagt hast, es ist wie der Wechsel eines Betriebssystems, ne? Also der Pain wäre für mich der gleiche, wenn ich jetzt wieder einen Windows-Rechner in die Hand nehmen müsste oder auf Linux wechseln, als macOS-User, wäre genau das gleiche. Einfach andere Browser-Umgebung, massive Änderungen der Arbeitsweise.
Schon krass. das ist wirklich krass. Und ja, das ist einfach der Chrome, den darf man nicht, also wenn man sich die Browser Wars anschaut, da habe ich auch viele Vorträge zugehalten. Als wir angefangen haben, da war Netflix Explorer, so hieß das Ding aber nicht. Netscape Explorer hieß das Ding. Das war der beste Browser damals. Dann kam der Internet Explorer und der war so viel besser als dieser Netscape Explorer. Und dieser Netscape Explorer, die sind quasi verschwunden im Nichts. Daraus kam dann die Firefox Group, die ein paar Jahre später dann Firefox gebaut hat. Und Firefox war dann so viel besser als der Internet Explorer. Und da war der Internet Explorer tot. Und man sieht richtig, die Übernahme Firefox hat dann fast 90% Marktanteil und sowas. Und dann kam Chrome. Und Chrome hat dann Firefox komplett die Butter vom Brot genommen. Vor allen Dingen mit einer sehr, sehr guten JavaScript-Engine. Und sicherlich natürlich hatte die Firefox bzw. Netscape Foundation hatte nicht so viel Kohle. Und man muss einfach sagen, Google hat natürlich einfach unfassbar viele Ressourcen. Und man darf nicht vergessen, wie viele Millionen in den Chrome-Browser reingeflossen sind, um den so zu bauen, wie er heute ist. Ja, und wenn man ganz ehrlich ist, der Internet Explorer Edge, oder wie er heißt, der ist auch nicht so schlecht. Ja, aber nutzt halt keiner.
Ja,
nutzt,
also basiert ja auch auf Chrome. Ja. genau. Aber ich finde tatsächlich, also wir haben gerade gesprochen, ne? Ich beschäftige mich weiter mit dem Leak und auch, wie ich glaube, aus einem guten Grund, weil es einem weiterhin viel darüber erzählt, wie man sein Ranking verbessern kann. Und wir erleben, egal ob Google jetzt Chrome abgeben muss oder nicht, wir erleben, dass, oder werden erleben in den nächsten Jahren, dass immer weniger Besucher auf Webseiten kommen.
Ja.
So, das ist einfach Fakt, weil viele Ergebnisse durch AI-Overviews schon vorher da sind oder schon vorher da sind, weil man überhaupt nur so ein Chat-System gefragt hat oder gar nicht mehr gefragt hat, weil es einem Eigeninitiativ das Ergebnis präsentiert hat, bevor man überhaupt suchen konnte, was, keine Ahnung, das Wetter angeht oder so.
Ja, genau.
Und weil das so ist, dass wir immer weniger Traffic haben, sind natürlich, ist dieser Mechanismus, der Google in den letzten Jahren so spamresistent oder spamresistenter gemacht hat und der viele von den Problemen gefixt hat, das ist auf einmal dann weniger verlässlich, weil wir weniger Zugriffe auf Webseiten haben, die man überhaupt als Basis benutzen kann. Und wenn dann irgendwie so Agent-Systeme dazukommen, die dann die Webseiten für einen benutzen oder ähnliches, dann werden diese alten SEO-Faktoren wieder wichtiger. Und wir haben gerade so einen Streit beobachten können an verschiedenen Stellen von Menschen, die gesagt haben, ich schreibe keine Meta-Descriptions mehr, weil niemand mehr Meta-Descriptions braucht. Und Google sich ja sowieso welche ausdenkt. Und dann kommt 2 Wochen später jemand daher und sagt, ich habe mir mal angeguckt, wie ChatGPT die Ergebnisse, die ziehen hier aus Bing und kriegen aus Bing die Description geliefert. Ja, genau. Also müssen wir jetzt alle bessere Meta-Description schreiben. Und Da ist gerade sehr viel Unsicherheit drin und ähnlich wie du bin ich ja auch im Beratungsbusiness. Das heißt, ich kann mir auch nicht leisten, heute Hü, morgen Hot die ganze Zeit zu machen. Und da gibt so ein Leak und so ein tieferer Einblick in die Funktionsweise der Suchmaschine natürlich total viel Orientierung, wo man sagen kann, okay, guck mal, hier haben wir was, da können wir sagen, das wird genutzt, das wird nicht genutzt. Und vielleicht wird morgen was Neues nochmal irgendwie dazukommen oder so. Kann ja alles auch durchaus sein. Aber es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Google, egal wie viel KI dazukommt, nicht morgen komplett anders funktionieren wird als heute. Und darauf kann man sich mit dem Leak halt dann deutlich besser irgendwie verlassen und fokussieren auf die Dinge, die auch langfristig noch einen Impact auf das Ranking haben und auf den Index. Und wenn die Wette richtig ist, dass Suchmaschinenlogiken in einem LLM auch perspektivisch gebraucht werden, und ich, da gibt es viele Anhaltspunkte dafür, dass das so ist.
Ja, 100%.
Weil ohne einen Index funktioniert es nicht, und einen Index musst du aufbauen und den musst du sicher halten und dann musst du über so, und da kannst du nicht sagen, ja, okay, ich verlasse mich irgendwie nur auf die Seiten, die von Reddit ein Reddit-Upvote bekommen haben und sagen, ja, alles andere findet halt in meinem Index nicht statt, weil ist nicht relevant. Naja, gut, okay, dann ist dein Index halt nicht 400 Milliarden Dokumente groß, sondern 400 Millionen.
So. Ja, genau.
Ist auch groß, aber ist halt deutlich weniger Information. Und da, deswegen glaube ich, da ist weiterhin viel Relevanz drin. Und genau. Deswegen macht es so viel Spaß, da tiefer reinzugehen.
Ja, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Es wird ja viel davon gesprochen, ob SEO tot ist, ne? Das ist aber der Klassiker. Aber in Wirklichkeit, und auch selbst wenn es das Interface Google nicht mehr geben wird in einiger Zeit, ist es ziemlich sicher so, dass dieser Indexmechanismus im Hintergrund weiterhin komplett gebraucht wird und benötigt wird, damit ja, wir gute Ergebnisse bekommen. Deswegen, das ist echt sensationell. Ja, und auch vielen, vielen Dank für die ganze Information, Johann. Und wenn man mehr von dir hören möchte, dann gehe ich mal davon aus, SMX Advanced, da hältst du einen Workshop und einen Vortrag. Ich glaube, das ist der perfekte Ort, um dich mal zu treffen, um dich mit dir auszutauschen, deinen Worten zu lauschen, noch tiefer in den Leak einzusteigen. Aber wo kann man dich denn, wenn man jetzt den Podcast zum Beispiel hört, wo kann man dich denn sonst erreichen? Wo ist der beste Kontaktpunkt für dich?
E-Mail.
E-Mail? Okay. Soll ich dir in die Shownotes reintun? Oder,
Total gerne. Dadurch, dass wir intern im Unternehmen festgelegt haben, dass wir uns keine internen E-Mails schreiben, kriege ich relativ wenig E-Mails und bin über E-Mail extrem gut erreichbar. LinkedIn funktioniert natürlich auch. Mhm. Ansonsten hat mich Sandro tatsächlich, was die SMX Advanced angeht, komplett über den Tisch gezogen. Mhm. Ich werde nicht nur den Vortrag machen und den Workshop vorher über Technical SEO in einer AI-World, sondern auch die morgendliche Laufrunde organisieren und eine Roundtable-Diskussion. Das heißt, ich Wahnsinn. Bin da tatsächlich, also wer meint, das wäre jetzt nicht sterbenslangweilig oder er möchte ein bisschen gut schlafen, hat viele Möglichkeiten auf der SMX Advanced mich zu treffen. Ansonsten nehmt einfach Kontakt auf und dann sprechen wir miteinander. Genau.
Richtig, richtig cool. Ja, da bist du ja echt total integriert. Das ist dann so wie Diplos Run Club mit dir dann morgens, wo es dann beim Laufen SEO-Tipps gibt. Ja, richtig cool. Johann, vielen lieben Dank fürs Gespräch und dann ganz viel Spaß auf der SMX Advanced und alle Zuhörer, holt euch unbedingt ein Ticket. Wie gesagt, SMX Advanced, die Speaker dort, highly, highly selektiv ausgewählt. Da sind echt nur die Top-Leute, ganz viele aus den USA auch wieder dabei. Wirklich eine der besten SEO und ich möchte mal sagen, besten Online-Marketing-Veranstaltungen mit dem besten Fachwissen in Europa, muss man einfach so sagen. Und deswegen, also vielen Dank, Johann. Mega cool, wir packen all die Informationen von dir in die Shownotes und ich würde sagen, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, lasst gerne ein Abo da und wie gesagt, kommentiert auch gerne kritisch, ja, sagt uns, ah, das mit den Twittlern, das stimmt alles nicht oder stimmt uns zu, dann können wir da auch nochmal diskutieren. Auf jeden Fall hat es riesen, riesen Spaß gemacht, Johann. Vielen lieben Dank nochmal an dich und natürlich viele liebe Grüße in den Norden und wir sehen uns ganz bald. Bis dahin. Danke. Ciao.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.